Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Ich bin euer Host Zina und wenn ihr euch jetzt fragt, gibt es da nicht noch so eine zweite Verrückte? Doch, und die gibt es auch noch, keine Sorge. Es ist einfach so, dass das Leben dazwischen kommt und deshalb nehme ich jetzt die nächsten zwei Episoden alleine auf, also diese hier und die nächste. Shaki geht's gut, keine Sorge. Ist einfach gerade viel los bei ihr. Es gibt gleich noch Neuigkeiten und zwar, wenn ihr diese Folge hört, ist der 4. August, also der Montag. Danach gibt es erstmal 3 Wochen Sommerpause, denn es geht in den Urlaub und ich freue mich schon riesig. Und Shaki ist auch einige Tage weg, die freut sich auch schon. Und die nächste Folge kommt dann wieder am 1. September raus. Ansonsten, glaube ich, habe ich nichts mehr zu sagen. Ich würde sagen, wir starten in den Fall. Und zwar hat ein Zufallsgenerator für den Buchstaben R das Land Russland ausgewählt. Und eigentlich wäre jetzt der Zeitpunkt, wo wir sagen, Shaki, du hast Fakten, die haben wir heute nicht. Also starten wir direkt rein. Kill around the world. Manche Fälle sind so grausam, dass man hofft, es sind nur Horrorfilme. Reine Erfindung, Geschichten aus den Köpfen von Schriftstellern, die einen Hang zum Abartigen haben. Der heutige Fall ist genau so einer, bei dem man sich wünscht, es wäre bloß ein Horrorfilm. Und normalerweise sagen wir dazu, alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung, das ist auch weiterhin so. Aber ich betone jetzt ganz, ganz stark, dieser Fall heute ist extrem grausam. Es gibt sehr viele blutrünstige Details. Wenn ihr das nicht anhören könnt und wollt, wenn ihr auch nichts hören wollt, wo es um Kinder geht, dann bitte skippt diese Folge. Ansonsten heiße ich euch herzlich willkommen zur Bestie von Russland. In den frühen 1980er Jahren werden in der Region Rostow am Don in Südrussland immer wieder grausam zugerichtete Leichen gefunden. Spaziergänger stoßen in Waldgebieten auf die verstümmelten Überreste junger Frauen und Kinder. Die Opfer wurden vergewaltigt, ihre Augen brutal ausgestochen, Geschlechtsteile abgetrennt und Bäuche aufgeschlitzt. Oft fehlen Körperteile, als hätte ein wildes Tier sie angefressen. Panik erfasst die Bevölkerung von Rostow. Ein unbekanntes Monster scheint sein Unwesen zu treiben. Unberechenbar und blutrünstig. Niemand weiß, wer der Mörder ist, doch die Taten deuten auf einen einzigen Täter hin. Einen Serienkiller, wie ihn die Sowjetunion bis dahin noch nicht erlebt hat. 12 Jahre lang, von 1978 bis 1990, mordet der Serienkiller unentdeckt und hinterlässt eine Spur des Grauens. Insgesamt werden mindestens 53 Menschen, vor allem Kinder, Jugendliche und junge Frauen, seine Opfer. Die Presse tauft ihn das Monster von Rostow, in Anlehnung an Jack the Ripper, denn die Brutalität der Verbrechen ist kaum in Worte zu fassen. Der Täter selbst gibt an, nur beim Anblick von Blut und dem Todeskampf seiner Opfer sexuelle Befriedigung zu empfinden. Wenn ich Blut sah und den Todeskampf fühlte, fühlte ich Befriedigung, gesteht er später eiskalt den Ermittlern. Wer ist dieser Mensch, der zu solchen Taten fähig ist? Die Antwort führt uns zurück in seine Vergangenheit, zu den Ursprüngen eines Mörders. Andrei Romanowitsch Chikatilo wird am 16. Oktober 1936 in dem kleinen ukrainischen Dorf Jablutschne geboren. Seine Kindheit ist geprägt von Krieg, Hunger und Angst. 3 Jahre vor seiner Geburt hatte eine verheerende Hungersnot, die man der Holodomor genannt hat, die Ukraine heimgesucht. In der verzweifelten Menschen sogar zu Kannibalismus griffen. Andreis Mutter erzählte ihm, sein älterer Bruder sei in jener Zeit von hungernden Nachbarn entführt und aufgegessen worden. Eine schaurige Familienlegende, die den Jungen früh mit dem Grauen der menschlichen Natur konfrontiert. Als 1941 der Zweite Weltkrieg seine Heimat erreicht, zieht Andreis Vater in den Krieg und gerät in deutsche Kriegsgefangenschaft. Zu Hause erlebt der kleine Andrei die Besatzung durch die Wehrmacht. Er sieht Bombenangriffe, Erschießungen und unvorstellbare Brutalität. 1943 kommt Andreis Schwester Tatjana zur Welt. Doch da der Vater seit Jahren in Gefangenschaft ist, munkelt man, Tatjana sei das Ergebnis einer Vergewaltigung durch einen deutschen Soldaten. Nach Kriegsende kehrt der Vater heim, wird jedoch von den Sowjetbehörden als vermeintlicher Deserteur verurteilt und jahrelang in ein Arbeitslager gesperrt. Andreis Mutter, nun alleinerziehend und vom Leben gezeichnet, ist hart und unnachgiebig. Sie schlägt den Jungen häufig und gibt ihm das Gefühl, wertlos zu sein. Der kleine Andrei wächst ängstlich und einsam auf. Bis zu seinem 12. Lebensjahr nässt er nachts ins Bett und muss dennoch im gleichen Bett wie seine Mutter schlafen. Er hat panische Angst vor der Dunkelheit und fantasiert von Monstern, Hexen und Wölfen, die kleine Kinder fressen. Tagsüber in der Schule zeigt sich Andrei Cicatillo als stiller, schmächtiger Junge mit starker Kurzsichtigkeit. Er ist intelligent und lernfleißig. Seine guten Noten verschaffen ihm Anerkennung, die er zu Hause nicht bekommt. Doch außerhalb des Klassenraums wird er von Mitschülern gehänselt und schikaniert. Weil er sich nicht wehren kann, suchen sich stärkere Jungen ihn als Opfer aus. Die Demütigungen fressen sich tief in seine Seele. In der Pubertät macht Andrei eine verstörende Entdeckung. Er scheint impotent zu sein. Während andere Jungen erste sexuelle Erfahrungen sammeln, fühlt er sich wie ohne Genitalien, so wird er es selbst später beschreiben. Seine Erregungsschwelle ist ungewöhnlich hoch und er leidet an chronischer Erektionsschwäche. Für den jungen Mann bedeutet das extreme Scham- und Minderwertigkeitskomplexe. Andrei zieht sich immer mehr in sich zurück und vermeidet engen Kontakt, vor allem zu Mädchen. In seinem Tagebuch notiert er, er fühle sich, als sei er ohne Augen und ohne Geschlechtsteile geboren worden. Nichts scheint ihm peinlicher, als dass jemand von seiner sexuellen Unfähigkeit erfährt. Dennoch versucht Andrei seinen Platz in der sowjetischen Gesellschaft zu finden. Er eifert dem kommunistischen Ideal nach, vielleicht auch dem Makel des als Verräter gebrandmarkten Vaters wettzumachen. Er tritt begeistert dem Komsomol und später der KPDSU bei und schreibt patriotische Artikel für lokale Zeitungen. Nach der Schule bewirbt er sich 1954 sogar an der renommierten Lomonosow-Universität in Moskau, um Jura zu studieren, wird jedoch abgelehnt. Stattdessen verschlägt es ihn für einige Jahre in den Ural. In der Stadt Nischni Tagil arbeitet er auf Baustellen und besucht abends Vorlesungen in Ingenieurwissenschaften. 1957 leistet er seinen Wehrdienst, wird als Nachrichtentechniker sogar in Ostberlin stationiert. Nach 3 Jahren Militär kehrt Andrei 1960 als junger Mann nach Hause zurück. Gebildet, linientreu und voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Zu Hause in seinem Dorf beginnt Cicatillo eine Beziehung mit einer jungen Frau, die gerade geschieden worden war. Doch die Romanze endet in einer Katastrophe. Als Andrei versucht, mit ihr intim zu werden, versagt sein Körper. Er bekommt keine Erektion. Die Freundin vertraut sich hilfesuchend einer Bekannten an und schon bald weiß das ganze Dorf von Andreis Unfähigkeit. Für den stolzen jungen Mann ist das eine unerträgliche Erniedrigung. Voller Verzweiflung unternimmt er einen Selbstmordversuch und versucht sich in einer Scheune aufzuhängen. Im letzten Moment findet man ihn und schneidet ihn vom Strick los. Andrei überlebt, doch für ihn ist klar, in diesem Dorf kann er nicht bleiben. Der Makel seiner Impotenz haftet an ihm, die Schande treibt ihn fort. 1961 verlässt er sein Heimatdorf für immer und zieht in die Großregion Rostow am Don, wo ihn niemand kennt. Dort findet er Arbeit als Telefon- und Fernmeldetechniker und kann neu anfangen. Wenig später holt er auch seine Mutter und Schwester nach Rostow, in der Hoffnung auf ein normales Familienleben fern der alten Dämonen. In Rostow scheint sich Andreis Leben zunächst in geordneten Bahnen zu entwickeln. 1963 heiratet er auf Vermittlung seiner Schwester eine Frau namens Feodosija. Wenn ich das falsch ausspreche, tut's mir leid. Die Ehe ist arrangiert, doch seine Ehefrau erweist sich als loyale und geduldige Partnerin. Trotz Andreis sexueller Probleme bekommen sie 2 Kinder. Eine Tochter, die 1965 geboren wird, und einen Sohn, der 1969 geboren wird. Möglich wird dies nur durch ungewöhnliche Methoden. Andrei kann nicht auf normalen Wege zeugen. Stattdessen masturbiert er und führt dann seinen Samen mit der Hand ein, um seine Ehefrau zu befruchten. Es funktioniert tatsächlich. Feodosija akzeptiert die Situation und steht zu ihrem Mann, auch wenn Intimität in ihrer Ehe kaum eine Rolle spielt. Nach außen ist die Familie Cicatillo ein unauffälliger sowjetischer Durchschnittshaushalt. Niemand würde ahnen, welch dunkle Abgründe sich in Andrei verbergen. Parallel zu seinem Beruf holt Cicatillo seine höhere Bildung nach. Ab 1965 studiert er abends russische Literatur und Sprache an der Universität Rostow und schließt 1970 mit einem Diplom ab. Mit diesem Abschluss in der Tasche erfüllt er sich einen Traum. Er wird Lehrer. 1970 tritt Andrei Cicatillo eine Stelle als Russisch- und Literaturlehrer in Nowoschachtinsk, wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, in einer Industriestadt in der Nähe von Rostow an. Anfangs ist er voller Eifer. Er möchte ein Vorbild für die Jugend sein, ein angesehener Pädagoge. Doch der Schulalltag wird zum Spießrutenlauf. Chikatilo, der in seiner eigenen Schulzeit gemobbt wurde, hat auch vor der Klasse keine Autorität. Die Schüler respektieren ihn nicht. Im Gegenteil, sie nutzen jede Gelegenheit, den schüchternen Lehrer bloßzustellen. André wird im Unterricht ausgelacht, mit Papierkügelchen beworfen und sogar tätlich angegriffen. Die Demütigungen wiederholen sich Tag für Tag. Er wechselt mehrmals die Schule in der Hoffnung auf Besserung, doch überall das gleiche Bild. Die vermeintliche Respektperson versagt im Klassenzimmer. Im Verborgenen beginnen sich bei Chikatilo dunkle Fantasien zu regen. Die jahrelange sexuelle Frustration und die tägliche Kränkung durch respektlose Schüler nagen an ihm. 1973 überschreitet er erstmals eine Grenze. Während einer Schwimmstunde packt er eine 15-jährige Schülerin an der Brust und Genitalien an. Ein sexueller Übergriff. Das Mädchen ist verstört und es bleibt nicht bei diesem einen Vorfall. André nutzt die Wehrlosigkeit weiterer Schülerinnen und Schüler, um sich heimlich an ihnen zu vergehen. Mehrere solche Fälle von sexuellem Missbrauch kommen ans Licht. Die Schulleitung reagiert schließlich. 1974 wird Chikatilo entlassen und verlässt unter Schande die Schule. Doch erstaunlicherweise wird der pädokriminelle Lehrer nicht strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen. Solche Dinge werden in der Sowjetunion jener Zeit oft vertuscht, um den guten Ruf der Institution zu wahren. André Chikatilo kann sich also anderorts erneut als Lehrer bewerben. 1978 zieht die Familie Chikatilo in die nahe Stadt Schachti. Dort findet André eine Anstellung an einer Bergbauberufsschule. Er hofft auf einen Neuanfang, doch die alten Verhaltensmuster holen ihn ein. Wieder beschweren sich Schüler über sexuelle Übergriffe. Wieder steht Chikatilos Eignung als Lehrer in Zweifel. Als 1981 erneut Vorwürfe laut werden, er habe Jungen und Mädchen unsittlich berührt, zieht er die Reißleine. Er verlässt endgültig den Schuldienst, bevor er gefeuert wird. Mit 45 Jahren muss er sich beruflich neu orientieren. Über Beziehungen bekommt er 1981 eine Stelle als Lagerverwalter in einer Lokomotivfabrik in Rostow. Der unscheinbare Familienvater führt nun Inventar, verwaltet Material und fällt niemand weiter auf. Doch die neue Arbeit hat einen Nebeneffekt, der für Chikatilo äußerst bedeutsam wird. Er ist nun häufig auf Dienstreisen in der ganzen Sowjetunion unterwegs. Mit Zügen reist er durch die verschiedenen Städte, ideale Voraussetzungen, um unbemerkt seine dunklen Neigungen nachzugehen. Niemand überwacht einen mittleren Angestellten auf Geschäftsreise. Der Jäger hat nun ein Revier, das sich über tausende Kilometer erstreckt, von Rostow bis Moskau, von der Ukraine bis nach Usbekistan. In Schachti kauft Chikatilo 1978 ein kleines, baufälliges Wochenendhäuschen, eine Datscha am Stadtrand. Was harmlos klingt, sollte später bald zum Schauplatz eines Verbrechens werden. André hat vor, in dieser abgelegenen Hütte seinen aufgestauten Frust abzureagieren. Die Hemmschwelle zur Gewalt ist inzwischen gefährlich gesunken. Alles, was jetzt noch fehlt, ist eine Gelegenheit. Und die ergibt sich an einem Dezembertag des Jahres 1978. Wir kommen nun zum ersten Mord. Und man muss dazu sagen, wir haben jetzt vorher mal seine ganze Geschichte gehört. Also wir sind da schon in den 1980ern. Der erste Mord fand aber schon früher statt. Also nicht, dass ihr hier verwirrt seid. Es ist der 22. Dezember 1978. Der 42-jährige André Chikatilo ist am Ende. An diesem Wintertag hatten ihm seine Schüler übel mitgespielt. Einige aufsässige Jungen lauerten ihm auf, schlugen und traten ihn. Die Demütigung brennt in André nach. Wieder einmal ist er der Schwächling, das Opfer. Doch diesmal will er nicht verzweifelt in sich zusammensinken. Zitternd vor Wut fasst er einen finsteren Entschluss. Er kauft sich in seinem Kaufhaus ein Klappmesser. Nie wieder soll ihn jemand ungestraft quälen. Das Messer in der Tasche und betäubt von Rachefantasien macht sich Chikatilo auf den Weg zu seiner Datscha am Stadtrand. Unterwegs trinkt er Schnaps aus der Flasche, um seinen Mut anzustacheln. In Gedanken spielt er Szenarien durch, wie er heute seinen Ärger abreagieren will. Vielleicht an einer Prostituierten, vielleicht an irgendjemanden, der ihm dumm kommt. Es ist bereits dunkel und eisig kalt, als er in der Nähe eines Bahnhofs auf ein kleines Mädchen trifft. Die Neunjährige heißt Jelena Sakotnova. Sie ist alleine unterwegs nach Hause. Chikatilo spricht das Kind freundlich an. Man weiß nicht genau, ob er ihr vielleicht Süßigkeiten anbietet oder einen warmen Ort, um sich aufzuwärmen. Das kleine Mädchen ahnt nichts Böses und folgt dem scheinbar hilfsbereiten Mann. Andrei lotst Jelena zu seiner abgelegenen Datscha. Kaum schließt sich die Tür, stürzt er sich auf das Kind. Er versucht, die Neunjährige sexuell zu missbrauchen, aber es gelingt ihm nicht. Sein Körper versagt, wie so oft. Das Mädchen beginnt zu weinen und zu schreien. In Chikatilo brodelt ein furchtbarer Mix aus Scham und Wut. All die angestauten Frustrationen brechen sich nun Bahn. Rasend vor Zorn zückt er das mitgebrachte Klappmesser und sticht wie von Sinnen auf das wehrlose Kind ein. Immer wieder rammt er Jelena die Klinge in den Unterleib. Das Blut spritzt auf den Boden der Hütte. Jelena schreit gellend. Ein Schrei, der jedoch in der Einöde niemand hört. Schließlich sackt der kleine leblose Körper zusammen. In diesem Moment durchzuckt André ein Gefühl ekstasischer Lust. Zum ersten Mal in seinem Leben erlebt er einen vollständigen Orgasmus, hervorgerufen durch das brutale Töten eines Menschen. Keuchend lässt er von der sterbenden Jelena ab. Er realisiert, was er getan hat und gerät in Panik. Chikatilo wischt seine Finger sauber und zieht dem toten Mädchen hastig wieder die Kleidung an. Dann schleppt er die blutüberströmte kleine Leiche hinaus in die klirrende Nacht. Unweit der Hütte fließt ein kleiner Fluss, der Gruschewka. Dort wirft er Jelenas Körper ins eiskalte Wasser. Das reißende Winterwasser soll seine Tat fortspülen und alle Spuren tilgen. Schwer atmend steht André noch einen Moment am Ufer, während die Leiche in der Dunkelheit verschwindet. Dann stolpert er davon, heim zur Familie, als wäre nichts geschehen. Zwei Tage später, am Heiligabend 1978, wird Jelena Sakudnovas Leichnam aus dem Fluss geborgen. Die ganze Stadt ist entsetzt über den bestialischen Kindermord. Die Ermittlungen beginnen und schnell fällt der Verdacht auf André Chikatilo. Mehrere Indizien sprechen für den unauffälligen Lehrer. Im Schnee nahe seiner Datsche entdeckt die Miliz Blutspuren und nicht weit davon findet man Jelenas Schulranzen. Zeugen hatten André am Tattag in der Gegend gesehen. Auch seine Nachbarn bestätigen, dass er am 22. Dezember in seiner Datsche war. Ungewöhnlich für den Familienvater unter der Woche. Die Miliz laden Chikatilo mehrfach zum Verhör ein. André streitet alles ab, doch er gerät ins Schwitzen. Er weiß, dass die Beweise ihn belasten. Tatsächlich ist er zu diesem Zeitpunkt der Hauptverdächtige im Mordfall Jelena Sakudnova. Doch Chikatilo hat unverschämtes Glück. Für ihn, muss man dazu sagen. Die Polizei fixiert sich plötzlich auf einen anderen Mann, Alexander Kravchenko, 25 Jahre alt, vorbestraft wegen eines Sexualverbrechens. Alexander wohnt in der Nähe des Tatorts. Als die Ermittler seine Wohnung durchsuchen, finden sie Kleidung mit Blutspritzern. Die Blutgruppe des Blutes stimmt mit Jelenas Blut überein. Allerdings auch mit der Blutgruppe von Alexanders eigener Frau, was die Polizei geflissentlich ignoriert. Bei den Verhören verstrickt sich der verängstigte junge Mann in Widersprüchen. Er hat zwar für die Tatzeit ein Alibi, seine Frau und Nachbarn bezeugen, er sei zur fraglichen Zeit zu Hause gewesen, doch die Ermittler setzen Alexanders Frau massiv unter Druck. Sie drohen ihr, sie als Mittäterin anzuklagen, bis sie die eingeschüchterte Frau ihre entlastende Aussage widerruft. Schließlich knacken die Beamten Alexander Kravchenko und unter enormem psychischen Druck und vermutlich Folter legt er ein Geständnis ab. Der Fall scheint gelöst und André Chikatilo ist entlastet. 1979 wird Alexander für den Mord an Jelena Sakudnova zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch die Eltern der toten Jelena sind mit dem Urteil unzufrieden. Sie fordern die Todesstrafe. Auf ihr Drängen wird der Prozess wieder neu aufgerollt. 1983 fällt das endgültige Urteil. Tod durch Erschießung. Alexander Kravchenko, unschuldig und nur 27 Jahre alt, wird hingerichtet. Für ein Verbrechen, das er nie begangen hat. Erst viele Jahre später wird diese bittere Wahrheit ans Licht kommen. André Chikatilo hingegen kommt mit dem Leben davon. Die Ermittler lassen ihn nach den ersten Verhören laufen. Der richtige Täter sitzt ja hinter Gittern. André weiß jetzt, dass er mit Mord davonkommen kann. Er hat zum ersten Mal Blut gekostet, buchstäblich, und etwas Dunkles ist in ihm erwacht. Später wird er zugeben, dass er nach diesem ersten Mord nie wieder auf normale Weise einen Orgasmus erleben konnte. Nur noch durch das grausame Töten eines Menschen kann er Lust empfinden. Dennoch versucht er zunächst, seine Triebe zu unterdrücken. Die Erinnerung an Jelena, das verzweifelte Strampeln des Kindes, das warme Blut an seinen Händen, verfolgt ihn. 8 Monate lang ringt er mit sich, ob er sich erneut an einem Opfer vergehen soll. Doch der Drang wird stärker. Schließlich obsiegt das Verlangen. André Chikatilo wird wieder morden. Im September 1981 schlägt Chikatilo erneut zu. Sein Opfer ist dieses Mal die 17-jährige Larissa Tatschenko. Er trifft die junge Frau an einer Bushaltestelle in Rostov, lockt sie in ein abgelegenes Waldstück und stürzt sich auf sie. Wieder versucht er, die Kontrolle über eine andere Person zu erlangen, eine sexuelle Macht zu beweisen. Larissa wehrt sich verzweifelt, doch André erwürgt sie mit bloßen Händen. In seiner blinden Wut und Lust beißt er der Leiche sogar ein Stück Fleisch aus der Brust und dem Körper. Larissas Leichnam wird am nächsten Tag am Ufer des Don gefunden, verstümmelt und schrecklich zugerichtet. Die Behörden haben nun 2 ähnliche grausame Mordfälle in der Region Rostov, ein Kind und eine Jugendliche, beide in Wäldern ermordet. Doch offiziell will niemand von einem Serienmörder sprechen. Serienverbrechen passen nicht in das Selbstbild der sowjetischen Gesellschaft, die sich als sicher und moralisch überlegen präsentiert. Also ermitteln die Behörden vorerst in verschiedene Richtungen, ohne die Fälle an die große Glocke zu hängen. 1982 steigert sich der Blutrausch des Mörders. In diesem Jahr tötet Chikatilo mindestens 7 Menschen. Die Opfer sind Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 16 Jahren, sowie junge Frauen, scheinbar wahllos ausgewählt. So verschwindet im Sommer 1982 die 13-jährige Ljuba Birjuk. Wochen später findet man ihre Leiche im Wald. Ein 9-jähriger Junge namens Oleg Pochidiev wird ermordet. Seine Überreste bleiben bis heute verschollen. Immer wieder tauchen Leichen in Waldgebieten rund um Rostow-Schachti und Nowotscherkassk auf. Die Opfer weisen alle die Markenzeichen des unbekannten Täters auf. Zahlreiche Messerstiche, Anzeichen von Strangulierung und oft fehlen Körperteile wie Brustwarzen oder Geschlechtsorgane. Bei weiblichen Opfern wird mitunter die Gebärmutter entnommen. Männliche Opfer werden kastriert. Der Killer scheint geradezu ritualhaft vorzugehen, was die Ermittler zunächst vor Rätsel stellt. 1983 werden 8 weitere Morde in Verbindung mit demselben Täter gebracht. In diesem Jahr ändert der Killer offenbar sein Beuteschema. Er hat nun auch erwachsene Frauen im Visier, insbesondere Prostituierte. Die Behörden vermuten, dass der Täter gelernt hat, dass vagabundierende Jugendliche zwar leichte Opfer sind, aber auch schnell vermisst gemeldet werden. Prostituierte hingegen führen oft ein verstecktes Leben. Ihr Verschwinden erregt weniger Aufsehen. Im Sommer 1983 fallen dem Mörder mehrere Frauen zum Opfer, deren Leichen in Wäldern und Parks rund um Rostow aufgefunden werden. Inzwischen haben die Ermittler eine bedrückende Gewissheit. Hier ist ein Serienmörder am Werk, ein brutaler Triebtäter, der unberechenbar zuschlägt. Die Mordserie bekommt intern den Codenamen Lesobolosnik, der Waldstreifenmörder, weil so viele Opfer entlang von Baumstreifen nahe Bahnstrecken gefunden werden. Eine offizielle Warnung an die Bevölkerung erfolgt jedoch nicht. Man hält die Presse an, zurückhaltend zu berichten, um keine Panik zu schüren. Im Jahr 1984 eskaliert die Mordserie vollends. Andrei Chikatilo befindet sich nun auf dem Höhepunkt seines Blutrauschs. 15 Morde werden diesem Killer allein in diesem Jahr zugeschrieben. Fast jeden Monat gibt es neue Opfer, manchmal auch 2 in kurzer Folge. Frauen, Kinder, Jungen, Mädchen. Der Täter macht kaum Unterschiede. Er nutzt aus, dass in den späten Sowjetzeit viele junge Menschen auf Arbeitssuche oder als Tramper unterwegs sind. Auf Bahnhöfen, Busstationen und Märkten spricht er seine Opfer an, bietet ihnen etwas zu essen oder Geld, lockt sie mit kleinen Versprechungen. Viele, die mit ihm mitgehen, sehen in dem unscheinbaren Mann keine Gefahr. So gelingt es Chikatilo immer wieder, Leute in die Nähe von Wäldern oder auf verlassene Gebiete zu führen. Dort stürzt er sich mit den Fesseln der Grausamkeit auf sie. Er versucht oft, Geschlechtsverkehr zu erzwingen, doch seine anhaltende Impotenz lässt ihn scheitern. In rasender Wut ersticht oder würgt er dann die Opfer und begeht an den Leichen die schändlichen Verstümmelungen, die inzwischen sein grausiges Markenzeichen sind. Die Brutalität nimmt dabei eher zu als ab. Bei manchen Opfern entfernt er mit dem Messer das Herz oder die inneren Organe, was später zu wilden Gerüchten über Organhandel führt. Die Ermittlungsbehörde stehen 1984 unter immensem Druck. Im Bezirk Rostow werden fortlaufend Leichen gefunden, doch den Täter zu fassen, scheint wie die Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. 127 Kriminalbeamte arbeiten in einer Sondereinheit an dem Fall. Dazu kommen Verstärkung aus Moskau, Spitzel und Lockvögel. Sie überprüfen in diesen Jahren fast 500.000 Menschen in der Region und klappern psychiatrische Kliniken, Gefängnisse und Obdachlosenheime ab. Dabei fördert die Miliz zahllose andere Verbrechen zutage. 1662 Straftaten, darunter 95 Morde und 245 Vergewaltigungen, werden bei dieser beispiellosen Fahndungsaktion aufgeklärt. Doch der eine Mörder, den sie suchen, bleibt im Dunkeln. Die Polizei greift zeitweise zu verzweifelten Maßnahmen. 1984 erwägt man sogar, die gesamte Stadt Schachti mit ihren 200.000 Einwohnern evakuieren zu lassen, um den Killer aus seinem Jagdgebiet zu vertreiben. Dieser Plan wird jedoch verworfen. Man erkennt, dass der Täter einfach andersort weitergemordet hätte. Stattdessen geht die Miliz brachial gegen Personengruppen vor, die ins Täterprofil zu passen scheinen. So werden zum Beispiel über 400 homosexuelle Männer aus der Umgebung verhört, da man einen sexuell abnormen Mörder vermutet. Und in der damaligen Zeit wurde das halt idiotischerweise verbunden. 105 von ihnen werden nach damaligem Recht wegen Homosexualität zu Haftstrafen verurteilt. Einige der zu Unrecht Verfolgten nehmen sich verzweifelt das Leben. Die wahre Bestie aber läuft weiterhin frei herum. Im September 1984 scheint endlich ein Durchbruch gelungen. Ein Zivilpolizist beobachtet an einer Baustelle in Rostov einen verdächtigen Mann, der junge Frauen anquatscht und offenbar weglocken will. Die Situation wirkt genauso, wie man sich die Vorgehensweise des gesuchten Serienmörders vorstellt. Die Beamten schreiten ein und nehmen den Mann fest. Es ist Andrei Chikatilo. Bei seiner Verhaftung stellt sich heraus, dass bereits mehrere Indizien gegen ihn vorliegen, die ihn mit der Mordserie in Verbindung bringen. Tatsächlich hatte ihn die Polizei schon 1978 nach dem Mord an Jelena Sakhodnova im Visier, aber nie überführt. Und nun, 1984, passen sein Aussehen und sein Verhalten genau auf den unbekannten Killer. Die Ermittler sind überzeugt, den Waldstreifenmörder gefasst zu haben. Doch erneut gelingt es Chikatilo, den Fängen der Justiz zu entkommen, durch einen wissenschaftlichen Kuriosum. Bei den ermordeten Frauen und Kindern hatte man an den Leichen Spermaspuren gefunden, die man hinsichtlich der Blutgruppe auswertete. Alle Analysen deuteten auf einen Täter mit Blutgruppe A hin. Andrei Chikatilo wird nun im Gewahrsam Blut abgenommen und in einem Labor in Moskau ausgewertet. Das Ergebnis? Chikatilo hat Blutgruppe AB, eine sehr seltene Gruppe, die nur etwa 5% der Bevölkerung aufweist. Er passt also scheinbar nicht zum gesuchten Täter. Die Indizienkette gegen ihn ist zu diesem Zeitpunkt nicht lückenlos. Man hat ihn in verdächtiger Situation gefasst, aber keinen direkten Beweis. Und da seine Blutgruppe nicht mit den Spuren übereinstimmt, wird Andrei Chikatilo im Herbst 1984 wieder auf freien Fuß gesetzt. Statt als Serienmörder verurteilt zu werden, erhält er lediglich eine Strafe wegen kleiner Diebstähle an seinem Arbeitsplatz und sitzt dafür 3 Monate in Haft. Im Dezember 1984 kommt er vorzeitig frei. Was damals niemand ahnt, Chikatilo ist ein biologischer Sonderfall, ein sogenannter Non-Secretor. Bei etwa 20% aller Menschen zeigen die Blutgruppenmerkmale sich nicht in anderen Körperflüssigkeiten. Chikatilos Blut gehört zur Gruppe AB, aber sein Sperma enthält nur Merkmale der Gruppe A. Dadurch führte die Blutuntersuchung die Ermittler in die Irre. Dieser seltene Umstand rettet dem Serienkiller buchstäblich die Haut. In diesem Wissen, wie er knapp der Enttarnung entgangen ist, hält Chikatilo nach seiner Freilassung zunächst den Kopf unten. Tatsächlich sinkt 1985 die Zahl der Morde in Rostov abrupt. In diesem Jahr werden nur 2 weitere Fälle registriert, die später Chikatilo zugeordnet werden. 1986 geschieht sogar überhaupt kein Mord dieser Serie. Möglicherweise aus Angst, erneut ins Visier zu geraten, passiert Andrei ein Weilchen. Er nimmt eine neue Stelle in Nowotscherkassk an, ist unauffällig und trinkt viel, um seine Triebe zu betäuben. Die Ermittler schöpfen Hoffnung, der Spuk könne vorbei sein. Doch es ist die Ruhe vor dem Sturm. 1985 nutzen die Behörden die Atempause, um methodisch aufzurüsten. Erstmals in der Geschichte der sowjetischen Kriminalistik wird ein Profiler zu Rate gezogen. Der Rostover Psychiater Alexander Buchanowski erstellt ein ausführliches Täterprofil des unbekannten Serienmörders. Darin wird der Gesuchte treffend als nekrophiler Sadist zwischen 45 und 50 Jahren beschrieben. Ein Mann, der durch Aggression, Leiden und den Tod seiner Opfer sexuelle Erregung erlangt. Buchanowski vermutet, der Täter sei sozial unauffällig, habe aber enorme innere Konflikte und fühle sich als Versager. In seiner Kindheit müsse es schwere Traumata gegeben haben. Zudem zeige er psychopathische Züge, vor allem völlige Empathielosigkeit. Um Einblicke in das Verhalten eines solchen Täters zu gewinnen, interviewt Buchanowski sogar einen inhaftierten anderen Serienmörder, Anatoli Slivko. Eine Vorgehensweise, die man eher vom FBI in Amerika kennt. Das Profile hilft den Ermittlern, das Feld des Verdächtigen einzugrenzen. Hätten sie es 1984 schon gehabt, wäre ihnen vielleicht aufgefallen, dass Andrei Chikatilo, damals 48 Jahre alt, unscheinbarer Familienvater mit traumatischer Kindheit, haargenau ins Bild passt. Doch nun ist Chikatilo vorerst von ihrem Radar verschwunden. 1987 jedoch beginnt das Morden von neuem. Andrei kann seine mörderischen Triebe nicht länger zügeln. In den Jahren 1987 und 88 werden jeweils 3 Opfer seiner Blutgier bekannt. Er fühlt sich offenbar wieder sicher genug, um zuzuschlagen. 2 der Morde begeht er sogar weit weg von Rostov auf Dienstreisen, einen in der Ukraine und einen in Usbekistan. Erstmals seit langem tauchen nun auch außerhalb von Rostov verstümmelte Leichen auf. Doch die lokalen Behörden dort erkennen die Zusammenhänge nicht sofort. 1989 steigert sich die Frequenz weiter. 5 Morde dieses Jahres gehen auf das Konto des unbekannten Killers. Ein besonders dreister Fall ereignet sich im März 1989. Chikatilo tötet die 16-jährige Tatjana Ruschowa in der Wohnung seiner eigenen Tochter in Rostov. Die Tochter ist nicht zu Hause, als ihr Vater die junge Ausreißerin mit in die Wohnung nimmt, misshandelt und erwürgt. Später entsorgt er die Leiche, doch allein die Tatsache, dass er den Tatort ins eigene familiäre Umfeld verlagert, zeigt seine gesteigerte Selbstsicherheit oder seine Gleichgültigkeit gegenüber jedem Risiko. Im Frühjahr 1990 weiß die Polizei, dass ihr die Zeit davonläuft. In den ersten 8 Monaten des Jahres 1990 fordert der Killer bereits 8 weitere Opfer. Im August begeht er am Ufer eines Badesees bei Nowotscherskask einen Mord an einem 11-jährigen Jungen. Am helllichten Tag, nur wenige Meter von Badenden entfernt. Der Täter lockt den Jungen ins Schilf, tötet ihn und verstümmelt den Kleinkörper, während ahnungslose Familien in der Nähe picknicken. Diese Unverfrorenheit wird später als dreistester Mord der Serie bezeichnet. Spätestens jetzt ist klar, dieser Serienmörder fühlt sich nahezu unantastbar. Rostow lebt seit Jahren in Angst und Schrecken. Eltern trauen sich kaum mehr, ihre Kinder allein vor die Tür zu lassen. Die Presse, inzwischen durch Glasnost etwas freier, berichtet in Schlagzeilen von einem Triebtäter des 20. Jahrhunderts schlechthin und einer Ausgeburt der Hölle. Der Druck auf die Ermittlungsbehörden ist enorm. Ende 1990, in der Schlussphase der Ermittlungen, ändert sich die Strategie. Nun setzt man verstärkt auf die Mithilfe der Öffentlichkeit. In Schulen und Betrieben klärt die Miliz über die Gefahren auf, geben Verhaltenshinweise, warnen vor alleinreisenden Fremden. Hunderte Beamte in Uniform und Zivil durchstreifen Bahnhöfe, Parks und Wälder. Insgesamt patrouillieren über 600 Polizisten Tag und Nacht entlang der Bahnstrecke rund um Rostow. Lockvögel, oft Polizistinnen in Zivil, geben vor, leichte Beute zu sein, um den Mörder anzulocken. Die Bevölkerung wird aufgefordert, verdächtige Beobachtungen sofort zu melden. Gleichzeitig kursieren in Ermangelung offizieller Details weiterhin wilde Gerüchte. Manche glauben, es handle sich um eine Organhändlerbande aus dem Ausland, da bei vielen Opfern Organe fehlten. Andere munkeln von einem geistesgestörten Arzt, der mit einem Skalpell umgeht. Doch in Wirklichkeit ist der Täter viel banaler. Ein unscheinbarer Mann mittleren Alters, der täglich zur Arbeit fährt und nach Feierabend zum Monster wird. Am 6. November 1990 schlägt Andrei Cicatillo ein letztes Mal zu. Sein Opfer, die 22-jährige Svetlana Korostik, trifft am Bahnhof von Donetsk. Sie ist, wie viele seiner späten Opfer, eine Gelegenheitsprostituierte, die auf Kundensuche ist. Cicatillo bietet ihr Geld und führt sie in ein nahegelegenes Waldstück. Einige Tage später, am 13. November, wird Svetlanas Leiche entdeckt. Die Mordserie hat ihr 53. bekanntes Opfer gefordert. Doch diesmal hat der Mörder einen entscheidenden Fehler gemacht. Er ahnt es nur noch nicht. Die Polizei hat Svetlana Korostiks Tod sofort mit dem Serienkiller in Verbindung gebracht und sie besitzt nun einen wertvollen Hinweis. Bereits am 6. November, dem Tag von Svetlanas Verschwinden, war einem wachhabenden Milizoffizier an einem kleinen Bahnhof bei Rostow ein verdächtiger Mann aufgefallen. Dieser Mann war aus einem Waldstück in der Nähe gekommen, genau in jenem Wald, in dem man später Svetlanas Leiche findet. Er hatte rote Flecken auf der Kleidung und Schlamm an den Händen, den er eilig mit Wasser von einem Hydranten abzuwaschen versucht. Der Beamte kontrolliert die Personalien des Mannes, konnte ihm aber in diesem Moment nichts Konkretes nachweisen. Der Unbekannte, es ist Andrei Cicatillo, durfte in einen Zug steigen und davonfahren. Doch der Vorfall wurde gewissenhaft in einem Bericht festgehalten und an die Sonderkommission weitergeleitet. Jetzt, nach dem Fund der Leiche, ergibt alles einen Sinn. 2 Ermittler durchsuchen den Wald an der fraglichen Stelle erneut. Tatsächlich entdecken sie abseits vom früheren Suchgebiet Kleidungsreste im Unterholz. Solche Spuren wären bei früheren Durchsuchungen aufgefallen, was bedeutet, hier muss nachträglich jemand etwas abgelegt haben. Die Polizei organisiert sofort eine groß angelegte Suchaktion. Mit 40 Mann und Spürhunden wird der Wald systematisch durchkämmt. Schließlich stoßen sie auf die verwesten Überreste eines weiteren Opfers. Die Leiche eines vermissten Kindes, die hier zuvor übersehen wurde. Spätestens jetzt drückt Andrei Cicatillo ins Zentrum des Verdachts. Die Erkenntnis ist brisant. Der Mann, den man 1984 schon einmal laufen ließ, scheint tatsächlich der gesuchte Serienmörder zu sein. Und er ist immer noch frei. Um keinen Fehler zu machen, ordnen die Behörden eine lückenlose Beschattung Cicatillos an. Fahnder des KGBs observieren ihn Tag und Nacht, auf dem Weg zur Arbeit, im Zug, in seiner Freizeit. Man will sehen, ob er sich erneut zu einem Opfer aufmacht oder Kontakt zu zwielichtigen Kreisen hat. Doch Andrei führt in diesen Tagen das Leben eines braven Bürgers. Er geht zur Arbeit, kommt pünktlich nach Hause, kümmert sich um seinen Garten. Dennoch beschließt man, zuzuschlagen, bevor er wieder morden kann. Am 20. November 1990 wird Andrei Cicatillo auf offener Straße von Zivilfahndern umringt und festgenommen. Er leistet keinen Widerstand, überrascht scheint er kaum. Er fragt nicht einmal nach dem Grund der Verhaftung. Vielleicht ahnt er, dass sich das Netz nun endgültig um ihn geschlossen hat. Die Beamten beachten sogar sein Alter. Mit 54 Jahren gilt er nicht mehr als ganz jung und sie haben Sorge, er könne vor Schreck einen Herzinfarkt erleiden. Doch Cicatillo bleibt völlig ruhig. Völlig emotionslos lässt er sich abführen. Auf dem Revier in Rostov wird André Cicatillo fotografiert. Ein unscheinbarer, glatzköpfiger Mann mit Mantel, Schiebermütze und einer großen Aktentasche. Man nimmt ihm Haar- und Blutproben und beginnt, seine Habseligkeiten zu durchsuchen. Was die Ermittler in seiner braunen Aktentasche finden, lässt ihnen einen Schauer über den Rücken laufen. Statt Papiere oder Brotzeit liegen darin zwei Stricke, ein Taschenspiegel und ein langes Küchenmesser mit fast 30 cm Klingenlänge. Genau solche Gegenstände hatte der Mörder benutzt. Der Strick, um Opfer zu fesseln oder zu würgen, der Spiegel, um hinter sich Beobachter auszumachen und das Messer für seine Gräueltaten. Spätestens jetzt gibt es für die Ermittler keinen Zweifel mehr. Sie haben den Rostov Ripper gefasst. Doch ein Geständnis von Cicatillo zu bekommen, erweist sich als schwierig. In den ersten Verhören sitzt er stumm oder einsilbig dem Beamten gegenüber. Er streitet alles ab und behauptet, er sei das Opfer einer Schikane. Man habe ihn nur im Visier, weil er sich oft über Korruption in Behörden beschwert habe. Tatsächlich hatte André in den 80ern mehrfach Eingaben gegen lokale Beamte gemacht, was nun offenbar Teil seiner Verteidigungsstrategie wird. 10 Tage dürfen die Ermittler ihn nach sowjetischem Recht ohne Anklage festhalten. Danach müssen sie ihn entweder formell beschuldigen oder freilassen. Ein Albtraum, den keiner zulassen will. Die Zeit drängt und Cicatillo schweigt beharrlich. Am 23. November 1990 entlockt man ihm zumindest indirekt Einblicke in sein krudes Weltbild. In einem Verhörprotokoll, das später bekannt wird, lässt Cicatillo seinem Hass freien Lauf. Er schimpft auf Landstreicher, Bettler und Prostituierte, die er an Bahnhöfen beobachtet habe. Deren schamloses Verhalten widere ihn an, zumal er selbst nie in der Lage gewesen sei, sich als richtiger Mann zu fühlen. Solche degenerierten Elemente hätten überhaupt kein Recht zu leben, habe er gedacht. Diese Äußerungen deuten den Ermittlern an, dass sie den Richtigen vor sich haben. Nur bekennen will er sich nicht. Am 29. November, Tag 9 der Haft, ist Cicatillo noch immer nicht geständig. Der sowjetische Rechtsstaat sitzt den Ermittlern im Nacken. Morgen müssen sie den Verdächtigen laufen lassen, wenn sie bis dahin nichts in der Hand haben. In ihrer Verzweiflung greifen sie zu einer unkonventionellen Methode. Kein weiterer Polizist soll den Knoten lösen, sondern Alexander Buchanowski, der Psychiater und Profiler, der das Täterprofil erstellt hatte. Buchanowski erhält vom Innenministerium grünes Licht unter der Bedingung, dass alles legal abläuft. Er stellt 3 Bedingungen. Erstens will er Cicatillo als Arzt begegnen, nicht als Vernehmer. Zweitens wird er keine Tonbandaufnahmen machen, sondern nur persönliche Notizen. Drittens, und das ist entscheidend, verspricht die Miliz, dass nichts von dem, was Cicatillo dem Psychiater anvertraut, direkt gegen ihn verwendet wird. Es soll ein reines Vertrauensgespräch werden, um den Mörder zum Reden zu bringen. Die Behörden stimmen zu, wohl wissend, dass es ihre letzte Chance ist. Tatsächlich gelingt Buchanowski das schier Unmögliche. Er gewinnt Cicatillos Vertrauen. Die beiden sitzen stundenlang zusammen und sprechen. Über Andres Kindheit, seine Jugend, sein ganzes Leben. Zum ersten Mal begegnet André jemanden, der ihn nicht verurteilt, sondern verstehen will. Und das hat Wirkung. Am Abend des 29. November 1990 bricht Cicatillo sein Schweigen. Gegenüber Buchanowski gibt er zum ersten Mal einen Mord zu. Es ist wie ein Dammbruch. Nun, da er die Schuld geteilt hat, kann er nicht mehr zurück. Am 30. November 1990, exakt am letzten Tag der gesetzlich erlaubten Frist, wird gegen André Cicatillo Anklage erhoben. Zunächst beschuldigt man ihn offiziell zwischen 1982 und 90 36 Morde verübt zu haben. In den folgenden Wochen legt Cicatillo umfassende Geständnisse ab. Insgesamt gesteht er 34 Morde, bestreitet jedoch 2 der ihm zur Last gelegten Fälle aus dem Jahr 1986. Was plausibel ist, da in jenem Jahr tatsächlich kein Mord seiner Serie stattfand. Außerdem betont er, dass er niemals Geschlechtsverkehr mit seinen Opfern gehabt habe. Das sei ihm wegen seiner Impotenz unmöglich gewesen. Mit leiser Stimme, oft kaum hörbar, erzählt er den Ermittlern von jedem einzelnen Mord, den er auf dem Gewissen hat. Er führt die Polizei zu Stellen, an denen auch Leichenteile vergraben liegen, die nie gefunden wurden. Dank seiner Aussage können letztlich 43 Fälle eindeutig geklärt werden. Er gesteht allerdings, insgesamt 56 Menschen getötet zu haben. Einige Opfer bleiben unentdeckt oder unidentifiziert. Die Ermittler sind fassungslos über das Ausmaß dieser Verbrechen. Im April 1992 beginnt in Rostov der Gerichtsprozess gegen Andrei Romanowitsch Cicatillo. Mehr als ein Jahr hat die Ermittlungsarbeit zur Beweisführung gedauert. Die Anklageschrift ist mehrere hundert Seiten stark. Der Prozess sorgt weltweit für Aufsehen. Er findet im Saal des Bezirksgerichts Rostow statt und wegen der Brisanz des Falls trifft man besondere Sicherheitsvorkehrungen. Für den Angeklagten wird inmitten des Saals ein eigens geschweißter Stahlkäfig aufgestellt. Man will verhindern, dass aufgebrachte Zuschauer sich auf ihn stürzen. Tatsächlich kennen weder die Angehörigen der Opfer noch die Öffentlichkeit bis dahin Ciccardillos Gesicht oder seinen vollständigen Namen. In den Medien war zuvor nur ein Phantombild veröffentlicht worden und man sprach anonym vom Bürger T. Jetzt, da der Knoten geplatzt ist, dringen sich jedoch Journalisten aus aller Welt in den Saal und auch viele Familien der Opfer verfolgen das Verfahren. Die Stimmung ist hasserfüllt. Tumulte und wütende Schreie unterbrechen immer wieder die Verhandlung. Mütter und Väter, deren Kinder dem Monster von Rostow zum Opfer fielen, fordern lautstark die Herausgabe des Angeklagten, um ihn eigenhändig zu lynchen. Einige müssen vor Erregung medizinisch betreut werden, Sanitäter stehen bereit. Richter Leonid Akubschanow hat alle Hände voll zu tun, um überhaupt für Ruhe zu sorgen. Ciccardillo selbst zeigt im Prozess ein bizarres Bild. Hinter den Gittern des Käfigs wirkt er abgemagert und blass. Zeitweise verhält er sich auffällig. Er schimpft, lacht an unpassenden Stellen oder zieht sich plötzlich komplett nackt aus, um seine geistige Verwirrung zu demonstrieren. Vergeblich. Ein psychiatrischer Gutachter hat ihn bereits vor Prozessbeginn untersucht und kommt zum Schluss, Ciccardillo ist voll schuldfähig. Kein Anzeichen einer wahren Geisteskrankheit. Er ist schlicht ein sadistischer Psychopath, aber im juristischen Sinne bei klarem Verstand. Diese Feststellung ebnet den Weg zur Höchststrafe. Ciccardillo selbst bezeichnet sich während des Verfahrens einmal als Fehler der Natur, als wolle er damit sein Handeln erklären. Doch Reue zeigt er keine. Er schildert die Morde mit kühler Distanz und schiebt die Schuld auf seine innere Unruhe und die angebliche Verdorbenheit seiner Opfer. Nach fast 6 Monaten Prozessdauer fällt am 14. Oktober 1992 das Urteil. Aufgrund der föderalen Struktur der Sowjetunion, die inzwischen zur Russischen Föderation geworden ist, wird Ciccardillo nach altem sowjetischen Recht in 3 getrennte Blöcke verurteilt. Zum Tode plus 56 Jahre Haft für die in Russland begangenen Morde, zum Tode plus 5 Jahre Haft für die Morde in der Ukraine und zum Tode plus 25 Jahre Haft für die Morde in Usbekistan. Zusammengerechnet bedeutet dies 3-mal die Todesstrafe sowie zusätzlich 86 Jahre Gefängnis. Ein symbolisches Strafmaß, denn vollstreckt werden kann natürlich nur die Hinrichtung. Ciccardillo nimmt das Urteil regungslos und ohne jede Emotion zur Kenntnis. 3 Todesurteile für 52 erwiesene Morde. Mehr Menschenleben hat in Russland kein einzelner Mörder der Neuzeit jemals auf dem Gewissen gehabt. Obwohl er theoretisch binnen 7 Tagen beim obersten Gericht Revision einlegen könnte, verzichtet Ciccardillo drauf. Alle Welt, vor allem die Angehörigen der Opfer, atmen auf. Die Bestie von Rostow wird nie wieder unschuldiges Blut vergießen. 14 Monate später, am 14. Februar 1994, wird das Urteil vollstreckt. Im Gefängnis in Nowotscherkassk, 30 Kilometer von Rostow entfernt, führt man den 57-jährigen Andrei Ciccardillo an diesem Tag in eine spezielle Hinrichtungskammer. Es ist ein karger Raum mit schallisolierten Wänden. Ciccardillo trägt ein schlichtes Hemd und Häftlingshosen. Ein Offizier bindet ihm die Augen mit einem dunklen Tuch zu. Der verurteilte Serienmörder kniet sich wie befohlen auf den Boden. Vor ihm steht der Henker, ein Beamter des Innenministeriums. Er zieht seine Makarov-Pistole und entsichert sie. Die Mündung der Waffe setzt am Hinterkopf des Gefangenen, am Nacken an. Für einen Sekundenbruchteil herrscht Stille, dann drückt der Henker ab. Ein lauter Knall, ein Zucken, das war's. Andrei Romanowitsch Ciccardillo stirbt durch einen Genickschuss. Ohne viel Aufhebens ist einer der grausamsten Mörder der russischen Kriminalgeschichte hingerichtet worden. Damit endet die blutige Serie, die den Sowjetunion und später Russland über ein Jahrzehnt lang in Atem gehalten hatte. Andrei Ciccardillo, der zweifache Familienvater, Literaturlehrer und Kommunist, entpuppte sich als gefühllose Bestie, die mindestens 54 Menschenleben auf dem Gewissen hat. Seine Taten offenbarten eklatante Versäumnisse und Irrtümer der Ermittlungsbehörden, vom unschuldigen Hingerichteten bis zu den jahrzehntelangen Fehldeutungen. Doch schließlich wurde der Mörder zur Rechenschaft gezogen. Im Gerichtssaal von Rostow forderten die Zuschauer damals die Todesstrafe und sie bekamen sie. Die letzte Frage, die bleibt, ist das quälende Warum. Warum wird ein Mensch zum derartigen Monster? Eine endgültige Antwort darauf gibt es nicht. Ciccardillo selbst sah sich als Opfer seiner Umstände und Triebe. Experten verweisen auf die einzigartige Verkettung seiner furchtbaren Kindheit, psychischer Störung und sexuellen Devianz. Sicher ist nur, dieser Fall bleibt als einer der schockierendsten True-Crime-Geschichten des 20. Jahrhunderts in Erinnerung. Die Legende vom Rostow-Ripper ist so unglaublich, dass sie selbst in einem fiktiven Thriller kaum drastischer ausfallen könnte. Hier aber schrieb das wahre Leben ein finsteres Kapitel, das man niemals vergessen wird. Und das, meine Lieben, war die Bestie von Russland. Also ich war absolut schockiert bei diesem Fall, muss ich wirklich sagen. Die Zahl an Opfern ist immens hoch. Ich meine, jeder Mord ist zu viel, aber 56 Morde, das ist einfach wow. Viel zu viel, zu viel, zu viel. Das ist irre. Und dass die auch noch jemanden Unschuldigen dafür hingerichtet haben. Und dass er so oft im Verhör war. Und die den immer wieder freilaufen haben lassen. Oh, da könnte ich die Krise kriegen. Sagt uns gern eure Meinung dazu, was ihr über diesen Fall denkt. Folgt uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf TikTok, auf Instagram. Da könnt ihr uns immer gerne schreiben. Wir schreiben lieben gern zurück. Wir haben schon einige ganz süße Nachrichten von euch bekommen. Die bekommen wir richtig gerne. Wir schreiben auch immer zurück, versprochen. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sommer. Wir hören uns in 3 Wochen wieder. Und damit verabschiede ich mich im Namen von der Shaki und mir und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! Killer.